das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Karen Mioska.
Guten Abend. Noch 11 Wochen bis zu jenen Wahlen in Ostdeutschland, die das Zeug haben, das ganze Land umzukrempeln. Die bisherigen Großen könnten weiter schrumpfen, während vor allem die AfD in Brandenburg jetzt aber auch die Grünen stärker werden. Nach einer aktuellen Infratest-Umfrage für Brandenburg blühen die Landschaften besonders für die der gesamte Osten bislang eigentlich Brachland war. Nun aber profitieren auch hier die Grünen vom bundesweiten Trend und liegen gleich auf mit der regierenden SPD und der CDU. Stärkste Kraft aber ist jetzt erstmals die AfD, deren Saat vor allem dort aufgeht, wo Bienen und Blumen nicht die allergrößte Rolle spielen, sondern vor allem die Angst um Job und Perspektive. Bevor ich gleich mit der Grünen-Chefin Annalena Baerbock spreche, berichtet Andreas König über die Wünsche und Sorgen der Brandenburger.
Die Tagebaukante in Sichtweite ebenso wie das Kraftwerk in Schwalde. Seit Jahrzehnten ist das Lausitzdorf Heinersbrück mit der Braunkohle verbunden. Der beschlossene Kohleausstieg jetzt ist ein großes Thema. Skepsis macht sich breit und von der Politik im fernen Potsdam fühlen sich viele hier im Stich gelassen.
Aber auf alle Fälle sind die Bürger mit dieser Politik der etablierten Parteien einfach unzufrieden. Das hat gar nicht mit Rechtspopulismus zu tun oder was. Das ist einfach, man hat keinen Bock mehr auf diese ganzen Versprechungen.
Das Ergebnis, mehr als ein Drittel der Heinersbrücker hat bei der Kommunalwahl Ende Mai für die AfD gestimmt. Ein Potenzial, auf das die Partei auch in den kommenden Wahlkämpfen setzt.
Wir reden in Brandenburg über Infrastruktur, die Abkoppelung des ländlichen Raumes und letztlich den Umstand, dass die etablierten Parteien nicht geliefert haben. Sonst würde die AfD ja nicht gewählt werden.
Dabei hat der SPD-Ministerpräsident heute im Landtag noch einmal eine positive Bilanz der zurückliegenden 5 Regierungsjahre gezogen. Arbeitslosigkeit runter, Wirtschaft rauf und solide Finanzen.
So gut wie im Juni 2019 hat das Land Brandenburg noch niemals in seiner Geschichte dagestanden.
Eine Botschaft, die bei vielen Brandenburgern offenbar nicht ankommt. So schlechte Werte wie bei der aktuellen Umfrage hatten die SPD und ihr Koalitionspartner Linkspartei noch nie. Und auch die CDU würde in der Wählergunst derzeit hinter der AfD landen. Das ist nur die eine Seite. Auf der anderen stehen die Grünen. Deren Erfolgswelle ist mittlerweile auch in Brandenburg angekommen. Hier in der Landeshauptstadt Potsdam wurden sie bei der Europawahl sogar stärkste Kraft. Ihre Themen wie der Klimaschutz kommen an, nicht nur bei den jungen Leuten.
Naja, weil natürlich die Grünen jetzt erstens mächtig im Aufwind sind und zweitens vertreten die ja auch gute Sachen, im Gegensatz zu dem, was hier sonst so gewählt wird.
Dass die aktuelle Umfrage unter den Brandenburgern nur eine Momentaufnahme ist und auch viel vom Niedergang der Bundes-SPD und den Personaldebatten in der Union beeinflusst wird, das ist auch den märkischen Grünen klar.
Die anderen werden schwächer, deshalb werden wir stärker. Ob sich das verstetigen lässt, das werden wir in den nächsten Wochen sehen.
Die Grünen gleich auf mit SPD und CDU, die AfD knapp vorn. Die Zeichen stehen auf Veränderung in Brandenburg nach der Landtagswahl am 1. September.
Und eine Frau, die sich in dieser Region besonders gut auskennt, ist die Grünen-Chefin Annalena Baerbock. Sie war hier 4 Jahre Landesvorsitzende und ist heute die einzige grüne Bundestagsabgeordnete aus Brandenburg. Guten Abend, Frau Baerbock.
Schönen guten Abend.
Die Grünen gewinnen vor allem im städtischen Milieu dazu, aber in der Lausitz bekommen sie nach wie vor keinen Fuß auf den Boden. Was sagen Sie dem 55-jährigen Kohlekumpel, dem das Klima Schnuppe ist und der nur Angst um seinen Arbeitsplatz hat?
Dass wir gemeinsam dafür sorgen wollen, dass die Lausitz, also diese Kohleregion, nicht weiter zwischen Baum und Borke hängt, weil allen klar ist, dass es ein Ende der Kohle geben wird. Und was es jetzt braucht, gerade für die Beschäftigten, gerade für die Zuliefererfirmen, gerade für diese Region, ist Sicherheit, was in Zukunft passiert. Und deswegen ist es aus meiner Sicht so entscheidend, dass man jetzt Klarheit schafft, wann Kohlekraftwerke vom Netz gehen, was das dann für den Umbau des Kohlekonzerns in der Region bedeutet. Für mich ist wichtig, dass der umgebaut wird zu einem Energiekonzern der Zukunft, damit man eben diese Arbeitsplätze sichert und dass man vor allen Dingen die Region weiter anschließt. Das heißt, die Regionalverkehrsverbindung, die es von Berlin runter nach Cottbus und dann nach Dresden gibt, die muss jetzt auch wirklich weiter ausgebaut werden.
Aber diese Argumente verfangen bei diesen Leuten nicht. Warum vertrauen Ihnen die Ostdeutschen so viel weniger als die Westdeutschen? Was glauben Sie?
Aus meiner Sicht hat die letzte Kommunalwahl in Ostdeutschland, aber auch die Europawahl, nicht so ein Schwarz-Weiß-Bild ergeben, wie Sie es jetzt dargestellt haben, sondern wir haben sehr, sehr viele unterschiedliche Orte, wo wir ganz stark dazugewonnen haben. In Görlitz wären wir fast in die Stichwahl gekommen. Wir haben kleine Orte wie Zeuthen, bei mir in Brandenburg, wo wir stärkste Kraft geworden sind. Mein Wahlkreis rund um Potsdam, aber auch in den ländlichen Raum hinaus, da waren wir stärkste Kraft bei der Europawahl. Und dann haben wir natürlich Orte, Sie haben es angesprochen, in Brandenburg ist es auch Elbe-Elster, strukturschwache Region, wo wir nicht so stark punkten können. Und das ist für uns Ansporn, gerade dort weiter vor Ort zu sein, mit den Menschen ins Gespräch zu kommen. Und diese Herausforderung, dass in diesen strukturschwachen Regionen auch in Zukunft eine Hebamme da ist, ein Bus und die Bahn fährt, da wollen wir weiter dran arbeiten.
Aber Sie punkten ja auch über Brandenburg hinaus, vor allem mit dem Thema Klimaschutz. Nun ist Klimaschutz zu wollen das eine, aber gehört es nicht auch zur ganzen Wahrheit, dem Griller beispielsweise zu sagen, dass dann das Nackensteak deutlich teurer wird und dem Urlauber, dass das Billigfliegen nach Mallorca so nicht mehr existieren wird?
Auch wenn das Grillen mit Kohle immer ein gutes Beispiel beim Klimaschutz ist, ist das nicht die entscheidende Frage, sondern es ist der Kohleausstieg. Deswegen ist das auch ein Thema, wo wir ganz klar und deutlich sagen, wir müssen da schrittweise jetzt aussteigen, weil ansonsten werden wir die Klimaziele nicht erreichen können. Und wir müssen dann natürlich auch im Verkehrsbereich schauen, was bedeutet das für ländliche Regionen, wie bleiben Menschen weiter angebunden. Deswegen ist es immer eine Transformation, die einen Wandel in der Automobilwelt bringt, weg vom fossilen Verbrennungsmotor, aber zugleich auch ein Ausbau gerade von Bus und Bahn. Und für mich ist das auch keine Frage, da ist der Klimaschutz auf der einen Seite, Arbeitsplätze auf der anderen Seite, sondern das gehört Hand in Hand. Wenn wir den Standort Deutschland, wenn wir den Industriestandort Europa sichern wollen, dann können wir das nur, wenn wir unsere Wirtschaft auf klimaneutrales Wirtschaften umbauen. Und gerade die Klimakrise, die hat enorme soziale Auswirkungen, auch bei uns hier in Deutschland, bei mir in Brandenburg, jetzt wieder Waldwände. Unter diesen Zuständen leiden vor allen Dingen die, die am wenigsten Geld haben, am meisten.
Aber ich fragte ja nach den Kosten und Sie wollen mir ja nicht weismachen, dass eine CO2-Steuer nicht im Portemonnaie spürbar sein wird.
Naja, CO2-Steuer ist ja kein Ziel an sich, sondern es ist ein Teil, um beim Klimaschutz dazu bekommen, dass wir in die richtige Richtung lenken. Derzeit haben wir es so, wenn große Stahlkonzerne sagen, sie wollen eigentlich klimaneutralen Stahl produzieren und das rechnet sich aber nicht, dann läuft da irgendwas falsch im Wirtschaftssystem. Und deswegen wollen wir eine CO2-Bepreisung so umstellen, dass die klimafreundlich wirtschaften, dass die auch, für die rentiert es sich am Ende und dass umweltschädliches Wirtschaften dann seinen Preis hat. Und das Ganze dann aber sozialverträglich machen, indem man die Einnahmen aus so einer sozialen oder einer CO2-Besteuerung dann als Energiegeld zurückbekommt. Das bedeutet zum Beispiel bei einer CO2-Bepreisung von 40 Euro die Tonne, sei es im Verkehrsbereich, sei es im Wärmebereich, dass man pro Kopf 100 Euro am Ende des Jahres wiederbekäme, bei einer vierköpfigen Familie 400 Euro. So bringt man Klimaschutz und soziale Gerechtigkeit in Einklang.
Eine Frage an die Außenpolitikerin Annalena Baerbock. Gestern haben sich ausnahmslos alle Ministerpräsidenten der neuen Länder für die Aufhebung der Sanktionen gegen Russland eingesetzt, weil die dortige Wirtschaft so massiv darunter leidet. Würden Sie im Interesse der ostdeutschen Wirtschaft da mitgehen?
Aus meiner Sicht ist das keine Argumentation im Sinne der ostdeutschen Wirtschaft, weil wenn wir zum Beispiel eins der großen Projekte nehmen, die Nord Stream 2 Pipeline, da setzt sich die Ministerpräsidentin aus Mecklenburg-Vorpommern dafür ein, dass diese Pipeline gebaut wird, sagt, das ist im Interesse von Mecklenburg-Vorpommern. De facto ist es aber so, dass eine Pipeline bei ihr anlandet, wo einfach Gas durchgeleitet wird. Das schafft weder Arbeitsplätze noch bringt es in der Region überhaupt was, sondern es führt dazu, dass Europa weiter von fossiler Energie und gerade von Russland abhängig ist. Und ich glaube, als ein starkes Europa ist das der falsche Weg. Und mit Blick auf die Sanktionen, die wurden ja verhängt angesichts der Besetzung der Krim. Und da ist es aus meiner Sicht fatal, wenn man aus regionalen Gesichtspunkten dann sagt, man greift in die Außenpolitik ein, sondern es ist ganz klar festgelegt im Minsker Prozess, dass wenn es Friedensfortschritte gibt, dass es dann auch über Sanktionenaufhebung diskutiert wird. Aber da wir leider nicht zu Fortschritten gekommen sind, sondern gerade auch im Kaspischen Meer gesehen haben, dass es zu weiteren Problemen in der Region kommt, kann man aus meiner Sicht jetzt nicht über eine Sanktionslockerung sprechen. Und auch was deutlich gemacht wird, dass es hier Auswirkungen auf die ostdeutsche Wirtschaft hat. Ja, bei den Obstbauern hat es Konsequenzen, aber man muss da schon geostrategisch insgesamt sehen.
Okay. Über Regierungsverantwortung, das haben wir in den letzten Wochen besonders gelernt, reden Sie ja nicht so gerne. Aber auf die Frage, ob Sie sich vorstellen können, Bundeskanzlerin zu sein, haben Sie sich für das Magazin der Süddeutschen Zeitung immerhin zu dieser Verrenkung hinreißen lassen? Formt Ihr Körper, gucken Sie mal hin, formt Ihr Körper bei diesem Handstand ein Y wie Yes, I can?
Da sieht man, dass man nicht mehr so fit in Form bin wie zu meinen Trampolinzeiten. Das ist nämlich kein Handstand gewesen, sondern ein Radschlag.
Mhm. Ja, und was heißt das?
Das heißt, man sollte nicht spekulieren, sondern wir wollen die Herausforderungen, die jetzt anstehen. Und das ist das Klimathema, aber es ist auch die Frage von Armut in unserem Land. Wenn jedes fünfte Kind in Armut lebt, dem müssen wir uns heute stellen. Und ich halte überhaupt nichts davon, zu spekulieren, sondern wir müssen das lösen, was auf dem Tisch liegt. Und das war die Aussage meines Bildes.
Sie will es einfach nicht sagen, trotz Ratschlags. Vielen Dank, Annalena Baerbock, für das Gespräch.
Danke ebenso.
Und wir kommen hier zu einer Entscheidung, die längst überfällig war. Sind doch etliche Länder wie die USA oder Japan schon viel weiter als Deutschland beim Ausbau des Supernetzes 5G, der nächsten Generation im Mobilfunk, in dem Daten bis zu 100-mal schneller unterwegs sind als heute. Am Abend endete die Versteigerung der Lizenzen und mit 6,6 Milliarden Euro müssen die Telekommunikationsunternehmen deutlich mehr zahlen als erwartet. Das ist gutes Geld, das der Staat nun in die Digitalisierung stecken will, das nun aber den Unternehmen vielleicht für den Netzausbau fehlt. Stefan Eppmeier.
Die bisher längste Auktion in der deutschen Mobilfunkgeschichte, sie ist zu Ende. Nach fast 13 Wochen und 497 Bieterrunden. Die Netzanbieter haben die 5G-Lizenzen für rund 6,6 Milliarden Euro ersteigert. Die Deutsche Telekom, Telefonica, Vodafone und als Neuling Drillisch Netz, ein Tochterunternehmen von 1&1 United Internet. Damit gibt es bald wieder 4 Mobilfunkanbieter statt 3. Für Kunden könnte das bedeuten mehr Wettbewerb, günstigere Preise.
Ich freue mich sehr, dass wir jetzt 4 Bieter haben, die erfolgreich Frequenzen ersteigert haben und dass diese 4 Unternehmen jetzt zügig mit dem Rollout und Aufbau des neuen Netzes beginnen können.
Zufrieden zeigt sich auch der Mobilfunkneuling Drillisch, der ein, Zitat, leistungsfähiges 5G-Netz aufbauen will. Als 4. Netzbetreiber werden wir einen Beitrag leisten, Deutschland zum Leitmarkt für 5G zu machen. Kritik kommt hingegen von den etablierten Netzbetreibern.
Wir hätten es deutlich früher und deutlich billiger haben können. Das Auktionsdesign hatte Schwächen, die sind hier zum Tragen gekommen und dadurch ist der Industrie sehr viel Geld verloren gegangen, das sie für den Netzaufbau dringend gebraucht hätte.
Dazu kommt, dass große Konzerne wie die BASF mit 5G ihre eigenen Mobilfunknetze aufbauen dürfen, unabhängig von den Mobilfunknetzbetreibern. Denn die Konzerne können die Lizenzen direkt bei der Bundesnetzagentur im Spätsommer kaufen, ohne Auktion. Den Mobilfunknetzanbietern entgeht so ein lukratives Geschäft.
Die Ausschreibungsbedingungen waren ganz klar und viel besser als bei früheren Gelegenheiten. Wer hier mitgemacht hat, der muss auch für eine sehr gute Versorgung des Mobilfunks in Deutschland sorgen. Sonst hätte er die Lizenzbedingungen nicht erfüllt.
Der Erlös aus der Auktion wird in den Fonds Digitale Infrastruktur des Bundes fließen. Mit ihm soll der Breitbandausbau vor allem auf dem Land und die Digitalisierung von Schulen gefördert werden. Der Bundesverkehrsminister verspricht 70% für den geförderten Netzausbau und 30% für den Digitalpakt Schule. Gleichzeitig legt die Frequenzauktion mit ihren Versorgungsauflagen den Grundstein für eine flächendeckende Mobilfunkversorgung. Doch flächendeckend wird 5G zunächst nicht sein. Dazu sind die versteigerten Frequenzen nicht geeignet. Der 5G-Ausbau ab 2021 wird aber hoffentlich, anders als die Auktion, nicht der längste in der deutschen Mobilfunkgeschichte werden.
Und wir bleiben in der schönen neuen digitalen Welt und kommen zu einer Dame, die in immer mehr Haushalten zu einer gern aufgenommenen Mitbewohnerin wird. Denn sie spricht nur, wenn man sie fragt. Sie spielt Musik auf Befehl und macht als Letzte das Licht aus. Das alles ist toll an Alexa, aber sie hat auch eine unangenehme Seite. Denn genau genommen ist Alexa eine zu groß geratene Wanze. Sie sammelt viele Informationen, die auch andere außerhalb der WG nutzen könnten, zum Beispiel Polizisten und Staatsanwälte. Aber sollen die das auch dürfen? Das fragen sich die Innenminister heute und morgen in Kiel und Michael Stempfle war dort.
Mitten in unserer Privatsphäre, Alexa, ein kleines unauffälliges Gerät, dem wir all unsere Fragen anvertrauen.
Ein Problem ist, dass die meisten Menschen auch von dieser Datensammlung, die Amazon dort betreibt, nichts wissen. Ihnen wird ein Gerät verkauft, das spricht mit Ihnen, das bietet Komfortfunktionen, dass dieses Gerät alle diese Daten in das Internet sendet und dort auf einem Server speichert für eine Dauer, die Sie nicht kennen, stand irgendwo in den Datenschutzbedingungen, die Sie akzeptiert haben.
Auf den Servern landet ein wahrer Schatz an Daten, bislang vor allem in den Händen von privaten Unternehmen. Aufgezeichnet wird natürlich nur, wenn der Assistent direkt angesprochen wird, oder?
Es ist natürlich schon denkbar, dass Innenministerien, Strafverfolger und sonstige sich denken, wenn da doch schon so ein schöner Computer mit Mikrofonen steht, der ans Internet angeschlossen ist, dann könnte man den doch vielleicht auch gerne mal anmachen, wenn er nicht angesprochen wurde.
Bislang kann der deutsche Staat auf all das noch nicht zugreifen, zumal die begehrten Daten im Ausland liegen.
Er müsste sich diese Daten von Konzernen, von privaten Unternehmen holen. Das wäre eine Frage, wie er das rechtlich durchsetzen will und ob der Preis für ein solches Recht durchsetzen wäre, auch mit anderen Staaten erweiterte Rechtsabkommen zu schließen, die wiederum den dortigen Sicherheitsbehörden den Zugriff auf Daten deutscher Staatsbürgerinnen und Staatsbürgern erleichtern würde.
Alles nur Zukunftsmusik? Die Innenminister von Bund und Ländern in Kiel wollen jetzt Klarheit. Welche digitalen Spuren darf die Polizei eigentlich nutzen, etwa bei besonders schwerwiegenden Verbrechen?
Da kann die Politik nicht zuschauen, wenn das Internet für Verbrechen genutzt wird. Und nur darum geht's. Es geht nicht um den Bürger, der jetzt sich rechtstreu verhält und befürchten müsste, da jetzt überwacht zu werden.
Da stellen wir mit einem Änderungsantrag aus Niedersachsen auch klar, worum es nur gehen kann. Nämlich darum zu klären, wie wir als Polizei, als Sicherheitsbehörden besser, effizienter, schneller die Spuren auswerten und analysieren, die wir heute schon im rechtlichen Rahmen speichern und auswerten dürfen.
Effizienter nutzen? Auch Daten von Alexa? Vieles ist in Deutschland schlichtweg noch nicht geklärt. Die FDP warnt.
In Deutschland muss jede Frau und jeder Mann die Möglichkeit haben, sich in einen Rückzugsraum zurückzuziehen, wo er mit seinen Gedanken, seinen Handlungen und seiner Kommunikation ganz alleine für sich ist. Wenn der Kernbereich privater Lebensgestaltung betroffen ist, dann ist dem Staat jede Ausforschung versagt.
Der Staat prüft also noch, während Alexa ihre Daten weiterhin fleißig an private Unternehmen sendet.
Sollen Ermittler auf die Daten smarter Geräte zugreifen dürfen? Ein Kommentar von Frank Bräutigam vom Südwestrundfunk.
Man hat ja den Eindruck, Geräte wie Alexa und Co. sind in vielen Haushalten so eine Art Familienmitglied geworden. Eines mit Risikofaktor. Zunächst gegenüber dem Anbieter. Erst kürzlich kam ja heraus, dass zum Beispiel Amazon Kommunikation auswertet, um nach eigener Aussage die Qualität der Geräte zu verbessern. Und nun soll, womöglich, der Staat Inhalte auswerten können. Dazu müsste er nicht mal eine Wohnung verwanzen, wie beim klassischen Lauschangriff. Die Menschen haben sich den Spion ja selbst ins Haus geholt. Selbst schuld also? Nein. Wer sich so ein Gerät kauft, verzichtet damit noch lange nicht auf seine Grundrechte gegenüber dem Staat. Wir haben hier eine typische Situation, die seit vielen Jahren immer wiederkehrt. Auf der einen Seite staatliche Behörden, die mehr Befugnisse bekommen sollen, um Verbrechen zu bekämpfen und aufzuklären. Auf der anderen Seite die Privatsphäre der Bürgerinnen und Bürger. Das Bundesverfassungsgericht hat dazu immer wieder zum großen Lauschangriff oder zur Online-Durchsuchung etwa sehr hohe Hürden für einen Zugriff aufgestellt. Ein Kernbereich an Privatsphäre muss unbedingt geschützt bleiben. Es muss um die Bekämpfung schwerster Straftaten gehen und so weiter. Diese Grundsätze wird Karlsruhe auf jedes neue Gesetz anwenden und weiterentwickeln und ein flächendeckendes Mithören unterbinden. Welche Pläne die Innenminister genau haben, ist noch unklar. Aber ein gesundes Misstrauen ist angebracht. Erst recht bei einem Bundesminister, der flapsig davon spricht, man müsse Gesetze kompliziert machen, um sie durchzubringen. Ach ja, falls Sie erleichtert denken, ich habe ja zu Hause kein Familienmitglied wie Alexa und Co., greifen Sie doch kurz nach Ihrem Smartphone. Siri und Co. warten auf ihre Ansagen und sind überall mit dabei.
Sie war klug, sie war aufgeweckt, sie war verschmitzt, manchmal vorlaut, der Wildfang der Familie. Anne Frank war ein Mädchen mit vielen Gesichtern, die heute der ganzen Welt vertraut sind. So vertraut, dass die Vorstellung, dass dieses Mädchen heute 90 Jahre alt geworden wäre und ja noch leben könnte, umso bedrückender ist. Die Gedanken zu lesen, die sie damals im Amsterdamer Versteck in ihr weltberühmtes Tagebuch niederschrieb, ist heute wichtiger denn je, als Zeugnis dieser fürchterlichen Jahre und Mahnung zugleich. Friederike Hofmann über das Vermächtnis der Anne Frank und wie die jüdische Gemeinde den Deutschen heute jüdisches Leben näher bringen will.
Die Gebetskapsel auf dem Kopf, der rituelle Mantel auf den Schultern. So geht jüdisch beten. Für Anfänger. Baraj Efraim Sava zeigt, wie das traditionelle jüdische Morgengebet aussieht. Er gehört zur Organisation Rent a Jew. Will heißen, wenn man Fragen zum Judentum hat, kann man ihn mieten.
Wir sind dafür da, um Rassismus gegenüber Juden aufzulösen. Und das ist unser Ziel. Wir wollen zeigen, dass wir ganz normale Menschen sind, dass es orthodoxe Juden gibt und säkulare Juden gibt. Und jeder lebt sein Leben so, wie er es für richtig hält. Und wir sind nicht anders. Du und ich, wir sind dieselben. Das wollen wir eigentlich verdeutlichen.
Heute am 90. Geburtstag von Anne Frank ist Sava an der Universität Düsseldorf. Er berichtet aus seinem jüdischen Alltag, will den Studenten dadurch seinen Glauben und die Kultur zeigen, beantwortet Fragen. Die Studenten interessieren sich heute besonders für die Rolle der Frauen im Judentum.
Ich finde immer wieder spannend, wie divers alles ist, wie unterschiedlich die Auffassungen allein vom Jüdischsein, vom jüdischen Leben sind, welche Kulturbräuche, welche religiösen Bräuche gemacht werden und welche nicht und mit welchen Begründungen.
Kurzer Zwischenstopp in seiner Synagoge in Düsseldorf. Baraj Efraim Sava ist einer von rund 100.000 jüdischen Gemeindemitgliedern in Deutschland. Weil die Zahl so gering ist, sei es also nicht alltäglich, dass jüdische und nichtjüdische Menschen aufeinandertreffen, sagt er. Gerade deshalb ist es für ihn wichtig, auch außerhalb der Gemeinde aktiv zu sein. Mit Rent a Jew geht er in Schulen und andere Einrichtungen, trifft Menschen aus anderen Religionen, um zu erklären, was seinen Glauben ausmacht. Das gesellschaftliche Klima gegenüber Juden verändere sich.
Es ist direkter geworden. Die Leute lassen ihren Gedanken freien Lauf. Sie nehmen kein Blatt mehr vom Mund. Und es ist nicht mehr der rechte Rand, sondern es ist der linke und es ist auch aus der Mitte der Gesellschaft.
Auch deshalb ist der Amerikaner Peter Kohnstamm nach Deutschland gekommen. Der 83-Jährige war Nachbar von Anne Frank in Amsterdam. Als er noch klein war, hat sie auf ihn aufgepasst.
She was ahead of her age.
Sie war reif für ihr Alter. Das kann man an ihrem Schreiben sehen. Sie war kreativ, neugierig. Es war eine anregende Beziehung. Anne Frank versteckte sich vor den Nazis, schrieb ihr Tagebuch. Peter Kohnstamm und seine Familie flohen aus Europa. 2 Wochen lang wird er Schülern darüber berichten. Heute war der Auftakt bei der Anne-Frank-Schule in Gütersloh.
Wenn man es aus dem Buch liest, hat es zwar auch einen Effekt, aber wenn man dann mit jemandem spricht, der das wirklich erlebt hat, dann kann man darüber nachdenken, wie er sich wohl in dem Moment gefühlt hat.
Auf persönliche Gespräche setzt auch Baraj Efraim Sava von Rent a Jew. Übermorgen ist sein nächster Einsatz.
Und wir kommen nochmal zurück zur Politik. In Zeiten der Digitalisierung werden in der Arbeitswelt ja große Umbrüche erwartet und die Bundesregierung will nun Konsequenzen ziehen. Damit beginnt der Nachrichtenüberblick mit Jan Hofer.
Gemeinsam mit Wirtschaft und Gewerkschaften soll die Weiterbildung im Beruf intensiver gefördert werden, um Arbeitnehmer besser auf den digitalen Wandel vorzubereiten. Geplant ist mehr Geld für Fortbildungen, insbesondere für Menschen ohne Berufsabschluss. Die Bundesregierung vereinbarte dazu mit Gewerkschaften und Arbeitgebern eine sogenannte nationale Weiterbildungsstrategie. Dadurch soll auch der Fachkräftemangel abgemildert werden. Die russische Polizei ist heute scharf gegen Teilnehmer einer Protestkundgebung in Moskau vorgegangen. Etwa 1200 Menschen hatten sich zu einer Solidaritätsdemonstration für den Enthüllungsjournalisten Golunow versammelt. Laut Behörden gab es 200 Festnahmen, Bürgerrechtler sprachen von mehr als 400, unter ihnen der bekannte Kreml-Kritiker Nawalny. Gestern hatten die Behörden das Verfahren gegen Golunow überraschend eingestellt. Der Journalist war vergangene Woche wegen angeblichen Drogenhandels festgenommen und unter Hausarrest gestellt worden. Auch in Hongkong hat es bei neuen Protesten gegen ein umstrittenes Gesetz für Auslieferungen an China heftige Auseinandersetzungen gegeben. Demonstranten blockierten den Eingang zum Parlament. Die Polizei reagierte mit dem Einsatz von Schlagstöcken, Tränengas und Pfefferspray. Die Regierung der ehemaligen britischen Kolonie will das Gesetz trotzdem zügig durch das Parlament bringen. Eine für heute geplante Debatte wurde aber wegen der Blockade verschoben. Das Gesetz würde Hongkongs Behörden erlauben, Verdächtige an China auszuliefern. Die Zinspolitik der US-Notenbank wird unter dem Eindruck der Handelskonflikte zunehmend diskutiert. US-Präsident Trump hat die Fed gestern erneut scharf kritisiert und auf eine Zinssenkung gedrängt. Der starke Dollar würde die US-amerikanische Wirtschaft benachteiligen. Dazu Markus Görne an der Frankfurter Börse.
Notenbanken, die obersten Hüter des Geldes, genießen durchaus Vertrauen. Gefährlich wird es dann, wenn das Vertrauen in die Unabhängigkeit verloren geht oder auch nur erschüttert wird. In diese missliche Lage droht die amerikanische Notenbank zu kommen. Seit Jahren steigt der Leitzins in den USA. Mittlerweile liegt er zwischen 2,25 und 2,5%. Erhöhte Risiken für die Wirtschaft in den Vereinigten Staaten durch Handelskonflikte und auch schwächere Arbeitsmarktzahlen könnten dazu führen, dass die US-Notenbank die Zinsen senkt. Eine Senkung des Leitzinses fordert auch US-Präsident Donald Trump. Dies kommt nicht nur bei der US-Notenbank nicht gut an. Es kann der Eindruck entstehen, die Fed würde aufgrund des politischen Drucks die Zinsen senken. Um das zu verhindern, um also ihre Unabhängigkeit zu demonstrieren, könnte die Fed am Ende die Zinssenkung auslassen.
Geschichte wiederholt sich also doch, nur dass es sich beim wichtigsten Körperteil der Nation diesmal nicht um die Wade eines Mannes handelt, sondern um den Zeh einer Frau. Wie einst Michael Ballack bei der WM 2006 musste nun auch Deutschlands Fußballerin des Jahres, Spielmacherin Jennifer Marojan, pausieren wegen einer schmerzhaften Verletzung aus dem ersten Vorrundenspiel gegen China. Und so fehlte sie ihrer Mannschaft heute in der Partie gegen Spanien, in der es allerdings auch ohne sie zu einem Sieg reichte. Jan Neumann.
Sarah Ilonka Debritz, unendlich glücklich nach dem Schlusspfiff im Jubel mit den Kolleginnen. Der Sieg über Spanien, ein hartes Stück Arbeit.
Das war heute absolute Teamwork auf dem Platz. Jeder hat sich reingeworfen, wir haben geackert, gekämpft. Und ja, das war eigentlich ein absoluter Willenssieg heute, würde ich sagen.
Gegen den Willen Deutschlands beginnt Spanien in Rot. Bärenstark hat nach 14 Minuten durch Garcia die große Möglichkeit, in Führung zu gehen.
Die Spanierinnen haben es uns von Anfang an nicht leicht gemacht. Wir sind gar nicht richtig in die Zweikämpfe gekommen, weil die den Ball richtig gut haben laufen lassen, waren dann vielleicht dadurch nicht so kompakt.
Deutschland übersteht diese heikle Phase und geht kurz vor der Pause mit dem ersten vernünftigen Angriff in Führung. Debritz mit dem 1:0.
Die Flanke von Svenny auf Poppys Kopf, dann dachte ich schon, okay, jetzt wird es gefährlich, vielleicht geht er direkt rein, aber habe dann darauf spekuliert, dass er eben nochmal zurückkommt, habe dann reingegrischt und ja, der ist dann rein und ja, einfach mit Willen versucht, da noch hinzukommen.
Unter den Augen von Horst Rubesch, der als Trainer die Frauen durch Teile der Qualifikation zu dieser WM geführt hatte, wird die DFB-Mannschaft im zweiten Durchgang deutlich besser, hat ein paar gute Chancen, die beste vergibt Kapitänin Popp. Hinten wird's nur einmal brenzlig, bei diesem Foul von Schwer, sie eigentlich letzte Frau mit Gelb, glücklich bedient. Ansonsten lässt Deutschland nichts mehr zu.
Wir haben zwei Spiele, zwei Siege, haben jetzt sehr viel Selbstvertrauen tanken können, wollen jetzt auch unbedingt das dritte Spiel noch gewinnen und dass wir eben Gruppenerster werden und dann kann's weitergehen.
Weiter geht's am Montag für Debritz und Kolleginnen, dann im letzten Gruppenspiel gegen Südafrika.
Nach dem Gewitter ist vor dem Gewitter. Auch heute gingen in manchen Regionen Deutschlands heftige Unwetter nieder. In Berlin verfinsterte sich der Himmel um 6:30 wie mitten in der Nacht. Nach heftigem Regen mit starken Sturmböen rief die Feuerwehr den Ausnahmezustand aus. Umgerissene Bäume fielen auf Straßen und auch auf S-Bahn-Gleise. Züge fielen aus, Flüge wurden ausgesetzt. Tja, also auch wieder die Frage heute an Claudia Kleinert, geht das so weiter?
Nein, Karin Mioska, jetzt ist erstmal Schluss. Das Schlimmste ist auch durch, vor allem im Osten und Nordosten Deutschlands mit eben Sturmböen. Am Flughafen Schönefeld gab es sogar eine orkanartige Böe, eine Orkanböe. Das heißt, es war eine Menge los heute. Das Schlimmste ist abgezogen, sieht man auch schön auf dem Radar. Hier so ein Band mit Regen und dann entwickelten sich im Nachmittag-Abendsverlauf, überall wo es da so rot ist, da ging es wirklich zur Sache mit Hagel, eben mit enormen Regenmengen, die heute fielen. Jüterbog beispielsweise, westlich von Berlin in Brandenburg, München, Höfe in Sachsen-Anhalt. Über 100 Liter pro Quadratmeter sind da in diesen zwei Staffeln von Gewittern gestern Abend und auch heute Abend gefallen. Normalerweise fallen da im gesamten Monat Juni so an die 50 Liter pro Quadratmeter. Also das meiste ist abgezogen. In der Nacht gibt es nur noch einzelne Schauer und Gewitter, die zum Teil zwar noch kräftig sein können, aber die heftigsten, unwetterartigsten sind durch. Ein bisschen Nebel kann es dann in Schleswig-Holstein geben, dem Süden einzelne Schauer. Die Temperaturen gehen meist zurück auf Werte zwischen 16 16 und 10 Grad, 7 Grad in der Eifel. Morgen Vormittag verbreitet sonnig, vielleicht noch so letzte Tropfen Richtung Lausitz. Im Laufe des Nachmittags Sonnenschein, ein paar dickere Quellwolken und möglicherweise mal ein vereinzelter, aber nicht so kräftiger Schauer oder ein Gewitter Richtung Oberpfalz. Die Temperaturen eben auch deutlich gedämpfter. Heute ja noch deutlich über 30 Grad Richtung Brandenburg und Berlin. Morgen meist 23 bis 28 Grad, dazu im Westen. Wind, den man deutlich merken wird, da ist es ziemlich windig, zum Teil mit frischem Wind. Nach Südosten ist er meist schwach unterwegs. Und dann auch am Freitag häufig Sonnenschein. Allerdings kann es dann im Laufe des Nachmittags aus Nordwesten einzelne Schauer und Gewitter geben. Samstag allerdings wieder zum Teil Unwettergefahr, vor allem nach Nordosten hin. Und an sich wird es da wieder wechselhafter, bei auch wieder heißen 35 Grad nach Osten.
Vielen Dank, Claudia Kleinert. Und mit diesen Aussichten verabschieden wir uns. Hier geht's jetzt weiter mit Sandra Maischberger, die in den kommenden Wochen nicht eines, sondern gleich mehrere aktuelle Themen besprechen wird. Heute unter anderem mit Ex-Bundesfinanzminister Per Steinbrück. Um 0 Uhr meldet sich Konstantin Schreiber mit dem Nachtmagazin. Und wir sind morgen wieder selbstverständlich für Sie da. Bis dahin.